Ich weiß nicht warum, aber ich war seit langem nicht mehr so aufgeregt vor einer Predigt wie vor der heute. Es mag sein, dass mich dieses Thema auch selbst sehr bewegt. Ich habe das in der vergangenen Woche, aber nicht erst in der vergangenen Woche, oft erlebt, dass ich auch selber der Grund manchmal bin, dass es keine perfekten Familien gibt. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir uns heute so ein paar Verse angucken von dem, was Jesus gesagt hat zum Thema Ehe, zum Thema Familie, die echt alles andere als einfach sind und von denen ich mir eigentlich wünschen würde, dass er sie anders gesagt hätte oder dass sie ein bisschen sanfter wären. Aber wir müssen da gemeinsam durch und ich glaube, wir kriegen das auch hin. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da oder mit das erste Mal oder du sagst dir, hey, ich kann mit dem christlichen Glauben noch gar nicht so viel anfangen. Dann darfst du dich heute einfach ein bisschen entspannen. Wir gucken uns heute so die Grundlagen von dem an, was die Bibel, was das Neue und das Alte Testament zum Thema Ehe und Familien sagen. Und wenn du sagst, hey, boah, schwierig, dann lehne dich einfach zurück, entspann dich. Falls irgendwas dabei ist, was du sagst, ja, das kann ich in meinen Alltag integrieren, super. Wir hoffen auf jeden Fall, dass du nächste Woche wiederkommst, weil nächste Woche wird es ganz konkret darum gehen, wie du dich in die junge Generation investieren kannst, in deine Kinder oder in andere junge Leute, die um dich herum hin und her springen, ja, oder die du hier vielleicht in der Gemeinde triffst oder irgendwo anders. Wir wollen heute über nicht perfekte Familien nachdenken und vor allen Dingen, und das fand ich total spannend, was du erzählt hast, Andreas, über die Spannung, die damit so zu tun haben. Und wir haben alle, wenn ich so euch und uns angucke, haben wir ganz unterschiedliche Hintergründe, mit denen wir gerade hierher kommen. Und zum Thema Familie verbindet uns gar nicht so viel. Manche von uns haben echt tolle Familien, manche nicht. Ich war schon mit manchen Familien im Urlaub hier aus der Gemeinde. Manche sind in ihrer ersten Ehe, manche in ihrer zweiten, manche sind gar nicht verheiratet, manche wünschen sich einen Partner, manche wünschen sich keinen. Aber bei aller Verschiedenheit, was haben wir gemeinsam? Ich glaube, es gibt mindestens zwei Dinge. Das erste ist, und sagen wir mal ehrlich, und gerade wenn man so 14 bis 16 ist, geht einem das ganz stark so, wir haben uns unsere Herkunftsfamilie und unsere Eltern nicht ausgesucht. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen an die Zeit, ihr Eltern von Teenagern, ihr erlebt es vielleicht gerade, dass ihr manchmal so den Eindruck habt, könnt ihr mir auch vorstellen, dass mein Kind lieber woanders wohnen würde. Ich kannte das auch noch, als ich so 14 war, da war ich öfter beim Freund. Da gab es immer, die hatten ganz viele Steaks eingefroren in der Kühltruhe. Ja? Und es gab für einen 14-Jährigen eigentlich nichts Schöneres, als dass wir da regelmäßig die Tour aufmachen konnten und uns Steaks braten konnten. Ja? Genau, also das haben wir alle gemeinsam. Wir haben uns unsere Herkunftsfamilie nicht ausgesucht. Und das Zweite, was wir, glaube ich, gemeinsam haben, niemand in deiner Familie ist so intelligent wie du. Ja? Das geht dir spätestens dann auf, wenn du Teenager bist. Ja? Dann merkst du, ey, meine Eltern haben den letzten intelligenten Gedanken vor 3 bis 5 Jahren gehabt. Ja? Und meine Geschwister haben sowieso noch nie einen intelligenten Gedanken gehabt. Aber liebe Eltern von erwachsenen Kindern, das hört nicht auf dann. Ne? Man fühlt sich immer noch schlauer, auch wenn die Kinder schon erwachsen sind, oder? Man hat immer noch so einen Tipp, wo man denkt, warum in aller Welt machen die das so? Das haben wir doch alles schon durch. Stimmt's? Manche trauen sich zu nicht. Nee, der Harald schüttelt den Kopf. Ja, ja, klar. Aber es ist doch so. Ich kenne das ja selber so. Wenn wir so mit unserer Großfamilie treffen, wobei diese Beispiele jetzt fiktiv sind, ne, dann würde ich sagen, gebt mir 20 Minuten und ich kläre all die Probleme, die ihr habt. Ja? Hey, du solltest einfach mal ein Bad nehmen und du dir die Haare schneiden. Du musst dringend ein bisschen netter werden. Du stellst dich nicht so an. Und du könntest dich ein bisschen mehr anstrengen in der Schule. Und schon würde ich sagen, werden die meisten Probleme gelöst, weil ich weiß es besser. Ja? Und ich glaube, dass das vielen anderen mit ihrer Familie auch so geht. Wir wollen heute ein bisschen nachdenken darüber, über die Spannung, die es gibt zwischen dem Ideal, das Jesus formuliert und das die Bibel formuliert über Ehe und Familie und zwischen der Realität, die wir so oft erleben. Und wir hatten, ich glaube, wir merken das manchmal, irgendwie wollen wir prinzipiell an diesem Ideal festhalten, aber die Realität zieht an uns. Und das gibt eine Spannung. Und manchmal wird die Spannung so stark, dass wir das fast nicht mehr halten können, sodass wir drauf und dran sind zu sagen, hey, kann ich das Ideal nicht irgendwie ein bisschen abschwächen, dass das nicht mehr ganz so anstrengend ist. Ich erlebe das manchmal am Sonntagmorgen und nicht nur dann. Unsere Situationen am Sonntagmorgen sind in der Regel ein bisschen angespannt, weil 2 Erwachsene versuchen, 4 Kinder irgendwie rechtzeitig fertig zu kriegen, um in den Gottesdienst zu kommen. Dazu kommt auch noch, dass ich meistens eine Stunde früher los muss. Und es fällt mir dann schwer, wenn ich dann so diesen Vers im Kopf habe, den Paulus im Kolosserbrief schreibt. Ja? Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Das ist eine Spannung, in der ich mich dann befinde. Ja? Und ich habe dann große Lust, das Ideal mal kurz loszulassen und doch mal so richtig streng zu werden, damit wir auf jeden Fall das rechtzeitig schaffen. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du mit dem Ideal kämpfst, aber ich glaube, du hast sie auch. Vielleicht bist du zwischen 14, 13, 14, 15, 17, 18 und sagst dir so, ey, ich glaube das mit Gott. Es ist prinzipiell gut. Irgendwie glaube ich auch, dass wir Teil der Familie Gottes sind und dass ich Gottes Kind bin. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, was bringt mir das, wenn ich keine Freundin habe? Was bringt mir das, wenn ich keinen Freund habe? Was bringt mir das, wenn mich keiner aus meiner Schule attraktiv findet? Oder du bist vielleicht Single und sagst, im Prinzip möchte ich Jesus nachfolgen. Aber du spürst das und ich kann das so gut verstehen, dass die Sehnsucht nach einem Partner so groß ist, dass du irgendwann sagst, hey, eigentlich finde ich es richtig, nur mit jemandem zusammenzukommen, nur mit jemandem in die Ehe zu gehen, der auch an Jesus glaubt. Aber ich habe das jetzt vor kurzem jemandem gehört, der eine gescheiterte Ehe hinter sich hat und der gesagt hat, hey, bevor ich allein bin, mache ich da lieber einen Kompromiss. Vielleicht bist du verheiratet. Und ich weiß nicht, wo du in deiner Ehe stehst. Andreas, du hast mir das gesagt, dieses Ehepaar sah nach außen total perfekt aus, ne? Aber innen hat es gekriselt. Jesus hat mal gesagt, dass dein Ehepartner der wichtigste Mensch in deinem Leben sein soll. Der Mensch, der dir körperlich und emotional am nächsten steht. Der Mensch, in den du die meiste Kreativität, Zeit und Geld stecken solltest. Ich will da gar nicht weiter bohren. Aber ich merke so, dass wir drauf und dran sind. Ich glaube es wirklich, dass wir manchmal drauf und dran sind, diesen Standard ein bisschen zu lockern. Weil es schwer lebbar ist. Und eigentlich, wenn wir uns die Realität angucken, wenn wir uns angucken, was auch in unserer Gemeinde passiert, was in Familien passiert, die um uns herum sind, was in unserer eigenen Familie passiert, dann haben wir doch eigentlich jedes Recht dazu, das zu tun. Es gibt keine perfekten Familien, da bin ich mir absolut sicher, seitdem ich einige von euch kennengelernt habe. Ja? Und wir sehen das ebenso, wenn wir in die Bibel gucken. Ja? Fangen wir mal vorne an, Adam und Eva. Adam entscheidet sich falsch und was macht er? Er sagt, ey Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt zur Sünde. Der erste Mord passierte nicht so zwischen zwei Armeen oder von irgendeinem ganz bösen Leuten. Das waren Geschwister. Ja? Und ich sagte, jeder Streit, den du zu Hause zwischen deinen Kindern erlebst, war harmlos gegen das, was da zwischen Kain und Abel passiert ist. Die nächste Familie, von der länger berichtet wird, ist die Familie von Noah. Es fängt noch ganz positiv an, er rettet zumindest so seine Kinder. Ja? Aber das nächste ist, Noah liegt besoffen in seinem Zelt und sein Sohn kommt rein und erzählt es erstmal den Brüdern. Ey, guck mal, was da los ist mit dem Papa. Ja? Nächste Familie, von der berichtet wird, Abraham. Auch nicht so richtig prickelnd. Er zeugt ein Kind mit der Sklavin seiner Frau. Das mag vielleicht noch okay gewesen sein von der damaligen Kultur her. Ich weiß nicht, ob das trotzdem so angenehm für die Sarah gewesen ist. Aber dann sagt er einfach, ey, Sarah, du kannst sie gern in die Wüste schicken. Da die Frau, mit der ich geschlafen habe und auch das Kind, auch mein Kind. Kurzer Überblick über das AT. Es mag den einen oder anderen Bericht geben, wo Familie auch ein bisschen positiver dargestellt ist, aber ansonsten gibt es im Alten Testament keine perfekten Familien. Wir können mal ins Neue gucken. Weihnachtsgeschichte. Maria wird unverheiratet schwanger. Wenn man das genauer anguckt, waren die Umstände noch okay. War nicht so skandalös, wie sich das im ersten Augenblick anhört. Aber Josef, immerhin der Adoptivvater von Josef, überlegt erstmal, ich glaube, ich verlasse die. Die hat mich betrogen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so der super Start in eine Beziehung ist? Wenn man erstmal so eigentlich denkt, die Frau hat mich betrogen, ich glaube, ich verlasse sie. Geht aber noch weiter, wir können mal ein bisschen überlegen, was Maria und Josef so für Eltern waren. Waren die gute Eltern oder eher schlechte Eltern? Eher gut, ne? Aber wahrscheinlich nicht perfekt. Ne? Perfekt waren sie auf keinen Fall, denn die sind mit ihrem Sohn unterwegs, machen einen Ausflug nach Jerusalem und dann gehen sie zurück und so am Ende des Tages sagen sie, ey, sag mal, hast du Jesus irgendwo gesehen? Nee, ich auch nicht. Und dann merken sie so, ja, wir haben unseren 12-jährigen Sohn mal eben in der Großstadt vergessen. Ja, schade. Ne? Es gibt keine perfekten Familien. Selbst die Familie von Jesus, die hier auf der Erde hatte, war nicht perfekt. Und an all dem kommt Jesus. Und er hat das ja am eigenen Leib erfahren, ne? Dass seine Eltern ihn vergessen haben. Und er kennt auch die Bibel ganz gut. Der weiß auch, dass es im Alten Testament, in seiner Bibel, kaum ein Beispiel von einer perfekten Familie gab. Und dann tut er zwei Dinge. Er weist immer wieder auf das Ideal hin. Obwohl er das weiß, wie schwierig die Realität manchmal ist bei Ehe und Familie, obwohl er das weiß, wie Menschen ticken, obwohl er dieselben Versuchungen erlebt, sagt er immer wieder, hey, aber Gott hat sich das mit Ehe und Familie so gedacht. Und das Zweite, und das ist ganz spannend, und ich glaube, wir Menschen schaffen immer nur eine Sache von den beiden. Jesus weigert sich, die zu verurteilen, die dieses Ideal nicht erreichen. Jesus weigert sich, diejenigen zu verurteilen, die dieses Ideal nicht erreichen. Ich gebe euch ein Beispiel, dass Jesus immer wieder auf dieses Ideal hinweist. Bergpredigt. Jeder wusste eigentlich damals, was Ehebruch ist. Ehebruch war, wenn du deinen Körper genommen hast und den Körper einer anderen Frau und Ehebruch getrieben hast. Jetzt sagt Jesus aber, ihr wisst ja, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus macht mit diesem Satz aus so ziemlich jedem Mann, und ich möchte nur für die Männer sprechen, ihr Frauen könnt das gerne selber beurteilen, einen Ehebrecher. Das ist ziemlich krass. Er nimmt nicht nur die aktuelle Regel, die gerade da ist, sondern er hebt den Standard noch weiter hoch. Zweite Begebenheit, da kommen Matthäus 19, falls ihr es mitlesen möchtet, Matthäus Kapitel 19, werdet es auch hier auf der Folie sehen. Da kommen einige Pharisäer zu Jesus. Und wie das oft so ist, in den Begegnungen Jesus und die Pharisäer, die wollen ihm eine Falle stellen. Und sie fragen ihn deshalb, ist es eigentlich erlaubt, dass sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau scheidet? Es gab damals unterschiedliche Schulen, wie Scheidung zu verstehen war und zu vollziehen war. Aber eine Variante war auf jeden Fall, dass es kein Trennungsjahr gab, keine Anwälte, kein Gericht, keine Sorgerechtsvereinbarung, sondern einfach nur, der Mann hat gesagt, ich lasse mich von dir scheiden, ich lasse mich von dir scheiden, ich lasse mich von dir scheiden. Und dann war die Ehe gelöst. Die Frauen hatten damals Pech, die hatten diese Möglichkeit nicht. Ja? Also, das ist der Hintergrund, damit kommen die Pharisäer auf Jesus zu. Und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf? Und da macht er das wieder. Er sagt, ja, ich weiß, dass Mose euch eine Regel gegeben hat, wie man sich scheiden lassen kann. Aber am Anfang, als Gott diese Welt geschaffen hat, da gab es ein Ideal. Und das ist eigentlich das, wie Gott sich das gedacht hat. Und Gott hat gesagt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und ich möchte hier kurz anhalten, wir werden nicht über Scheidung sprechen, aber ich möchte mit euch kurz diese Stelle angucken, weil sie ganz, ganz wichtig ist für das Verständnis von der christlichen Sicht auf Familie. Und selbst wenn du sagst, ich bin nicht verheiratet, hat viel damit, wie du über Familie denkst, was du mit Familie erlebt hast oder wie du vielleicht mal Familie leben wirst, damit zu tun. Dieser Vers kommt aus 1. Mose 2. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Das verstehen wir hier so in Deutschland und in Westeuropa und vielleicht noch in Nordamerika nicht besonders gut. Ja, wir westlichen Kulturen, wir checken die Spannung dahinter nicht. Weil bei uns die Bindung zwischen oder die Verpflichtung, die Kinder gegenüber ihren Eltern haben, nicht besonders stark betont wird. Ja? Wenn du aus Asien kommst oder aus Afrika, dann verstehst du viel mehr die Spannung, die dahinter steckt. Aber was uns mit unseren Eltern verbindet, ist so stark. Ja? Wir sehen zum Großteil so aus wie sie. Unser Charakter ist wahrscheinlich zum Großteil von ihnen geprägt. Ja? Ich würde sogar sagen, manche Charaktereigenschaften vererben sich mehr oder weniger. Ja? Und wir sind zumindest die ersten Jahre unseres Lebens völlig von ihnen abhängig. Und die ersten Leser, diejenigen, die das zum ersten Mal gehört haben, wenn Mose schreibt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, das war für die ein Schock, zu hören, was? Meine Eltern sind nicht mehr das Zentrum meiner Welt? Was Jesus damit sagt ist, wenn du verheiratet bist, sollte der wichtigste Mensch in deinem Leben dein Ehepartner sein. Nicht mehr deine Eltern oder sonst irgendjemand. In keinen anderen Menschen solltest du mehr Zeit, mehr Geld, mehr Kreativität, mehr Gefühl investieren, als in deinen Ehepartner. Und er sagt im Endeffekt, wenn zwischen dich und deinem Partner, wie wir es gerade gehört haben, die Gemeinde kommt, der Beruf, die Kinder, das können durchaus gute Sachen sein. Oder vielleicht auch ein anderer Mann oder eine andere Frau, dann bist du auf dem besten Wege, dein Leben zu zerstören. Letztlich geht es um Folgendes, wenn wir das angucken. Es ist so, wenn alles um dich herum zerbröckelt, wenn alles zerbröselt, alles schwach ist, aber deine Ehe ist stark, dann wirst du stark in dieser Situation sein. Aber wenn alles um dich herum gesund ist, aber deine Ehe ist krank, wirst du schwach sein. Und Jesus sagt, stell sicher, dass nichts zwischen dich und deinen Ehepartner kommt. Und es gibt Dinge, und das werdet ihr aus der Paarberatung wissen, die dazwischen kommen können. Manchmal sind es sogar Vater und Mutter. Ihr werdet es erleben, es gab in der Herkunftsfamilie meiner Frau eine klare Regel im Haushalt. Ihr Vater, und das macht er immer noch, bringt den Müll raus und saugt Staub. Und das ist seine Art, glaube ich, auch meiner Schwiegermutter zu zeigen, dass er sie lieb hat. Seine Art, sich zu beteiligen am Haushalt. In meiner Herkunftsfamilie war das anders. Ja, also ich lasse euch jetzt tief in mein Herz blicken. Ich habe 2 Jahren mal gesagt, als ich mit meinem Vater Fußball gespielt habe, Männer machen, was sie wollen. Und dann fragte meine Mutter, und Frauen, hängen Wäsche auf. Ja? Das war die Art, wie ich damals Haushalt wahrgenommen habe. Ja? Deswegen kam ich auch nicht auf die Idee, als wir verheiratet waren, Müll rauszutragen oder Staub zu saugen. Aber Ehe ist ein neuer Start. Ja? Und es ist selbst so, wenn wir manche Muster von unseren Eltern gelernt haben, ist die Ehe ein neuer Start. Wenn wir Vater und Mutter verlassen, ist das auch ein Weg zu sagen, okay, der eine gibt das Muster auf, was er wichtig findet und was er vielleicht von zu Hause gelernt hat, und der andere nimmt vielleicht eine neue Gewohnheit an. Ja? Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und, so macht Jesus weiter, sich an seine Frau binden. Und das ist ein Vers, der Angst machen kann. Wir leben in einer Kultur, in der Freiheit das höchste Gut ist. Ja? Wir denken nicht so sehr darum, wie stehe ich in Beziehung zum anderen. Uns ist wichtiger, dass wir unsere persönliche Freiheit haben. Aber Ehe ist, zumindest nach dem evangelischen Verständnis, eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, in der beide Partner öffentlich einander versprechen, dass sie eine exklusive und ewig oder eine permanente Beziehung führen wollen. Ja? Es muss dauerhaft sein, es muss permanent sein und es muss exklusiv sein. Es darf kein Dritter oder Vierter mit dazukommen. Und in unserer Kultur passiert das heute auf dem Standesamt. Ab dem Zeitpunkt, wenn du auf dem Standesamt offiziell verheiratet bist, bist du offiziell verheiratet. Wir in den Kirchen machen das manchmal ein bisschen anders, aber das ist eigentlich nicht richtig. Was heißt nicht richtig? Das, was wir hier in der Kirche tun, dieser Traugottesdienst, ist ein Bitten um den Segen Gottes. Ja? Aber es ist keine Trauung in Gottes Augen. In Gottes Augen bist du verheiratet, wenn du auf dem Standesamt verheiratet bist. Ja? Und wir hier zumindest in Deutschland, da wir diesen rechtlichen Akt nicht vollziehen können, es ist in anderen Ländern anders, da kann der Pastor auch wirklich jemanden offiziell verheiraten. Wir bitten hier in den Gottesdiensten gemeinsam um den Segen Gottes. Das kann sein, dass es irgendwann mal anders ist, dass Ehen in Deutschland nicht mehr auf dem Standesamt geschlossen werden, aber im Moment ist es so. Ja? Sich an seine Frau zu binden, das, was hier ausgedrückt wird, ist ein öffentliches, dauerhaftes, permanentes und exklusives Versprechen. Und dann sagt Jesus, und die zwei werden ein Leib sein. Ich will da nicht zu lange drüber sprechen, aber was Jesus mit diesem Ausdruck, ein Leib sein, meint, ist die körperliche, die sexuelle Vereinigung zwischen Mann und Frau. Und Gott sagt damit, glaube ich, dass Sex nicht nur eine Sache ist, die nur mit dem Körper geschieht. Und das sehen wir überall im Neuen Testament. Paulus sagt, dass Sex nicht nur eine Sache ist, die nur mit dem Körper geschieht, sondern Sex ist so tief mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Wesen verknüpft, dass es dafür einen Rahmen braucht. Ein Rahmen braucht, in dem das geschützt gelebt werden kann. Und das sagt Jesus hier. Ja, es gibt diese Dreierstruktur der Ehe. Zuerst Vater und Mutter zu verlassen und zu sagen, ja, mein Ehepartner soll wirklich der wichtigste Mensch in meinem Leben sein und niemand soll zwischen uns kommen. Und dann dieses Versprechen, ja, wir möchten exklusiv und permanent miteinander leben und das öffentlich bekannt zu machen. Und das Dritte dann, diesen dritten Schritt zu gehen und diese Intimität der Sexualität zu erleben. Ist mir völlig klar, dass sich das extrem anhört. Und ist mir völlig klar, dass mir wahrscheinlich auch nicht jeder in diesem Raum zustimmen wird. Und ich weiß, wenn wir vielleicht dann nachher darüber sprechen, dass ich nicht jedes deiner Argumente beantworten kann. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass Sex nicht nur etwas rein Körperliches ist. Es steckt mehr dahinter. Und dein himmlischer Vater weiß das auch. Und deswegen möchte er dir einen Rahmen geben, wo du deine Sexualität erfüllt und geschützt leben kannst. Ich weiß nicht, wo du heute ausgecheckt hast bei der Predigt. Vielleicht schon an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, dass Jesus mit diesem Vers aus der Bergpredigt jeden Mann zu einem Ehebrecher macht oder fast jeden Mann. Oder vielleicht bei dem Punkt, wo wir die Verse gelesen haben, wo es um Scheidung geht. Oder vielleicht jetzt gerade eben. Jesus weist immer wieder oder hat immer wieder auf das Ideal von Familie und Ehe hingewiesen. Aber Jesus konnte etwas, was wir nicht hinbekommen und was mir unheimlich schwer fällt und wo ich meistens es nicht auf, oder wo ich es eigentlich so gut wie nie auf die Reihe kriege. Jesus konnte mit den Menschen umgehen, die das Ideal nicht erfüllt haben. Jesus hat sich geweigert, die Menschen zu verurteilen, die das Ideal nicht erfüllen konnten oder nicht erfüllt haben. Und ich glaube, wir als Gemeinden teilen uns immer in zwei Gruppen, weil wir immer nur eine Sache können. Es gibt vielleicht die eine Gruppe, die immer sagt, ja, das ist das Ideal. Und damit hauen wir uns oft die Wahrheit um die Ohren. Und dann gibt es vielleicht die andere Gruppe, die das hinkriegt, das so zu machen wie Jesus und zu sagen, ja, ich verurteile die Leute nicht. Ich verurteile dich nicht, wenn du das Ideal nicht leben kannst. Aber irgendwie bekriegen sich dann diese beiden Gruppen immer. Es ist unheimlich schwer für uns, das, was Jesus geschafft hat, die Wahrheit und das Ideal hochzuhalten und gleichzeitig 100% gnädig zu sein, das schaffen wir als Menschen oft nicht. Und wir fragen dann oft, wer hat recht? Was würde Jesus sagen? Jesus würde wahrscheinlich sagen, ihr habt beide recht und keiner von euch. Weil wir es oft nicht packen, 100% auf das Ideal hinzuweisen und 100% gnädig zu sein. Aber Jesus hat das hinbekommen. Jesus hat es geschafft, auf das Ideal hinzuweisen und trotzdem die Menschen anzunehmen, die es vielleicht einmal gerissen haben, die es 10-mal gerissen haben, die es 100-mal gerissen haben oder die es 1000-mal gerissen haben. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn er hier jeden Mann mehr oder weniger zu einem Ehebrecher macht. Er wusste genau, dass es seinen Jüngern 10.000-mal passiert ist vielleicht in den 3 Jahren, wo sie miteinander unterwegs waren, dass sie mit begehrlichen Blicken eine Frau angesehen haben. Und wir stehen irgendwie immer wieder bei diesem Thema Familie vor der Wahl oder in dieser Spannung. Es gibt das Ideal Gottes und es gibt die Realität. Und wir stehen in der Versuchung, das Ideal ein bisschen abzuschwächen, damit das, was wir gerade haben, irgendwie lebbar wird. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin der Erste, der an dem Ideal gern Abstriche machen würde und das bestimmt in vielen Bereichen auch schon gemacht hat. Aber wisst ihr, was ich nicht will? Ich will nicht, dass meine Tochter irgendwann mal von einem Mann betrogen wird. Und dass dann jemand zu ihm sagt, ach weißt du, das mit dem Ehebruch, das kann schon mal passieren. Ich will nicht, dass meine Enkel irgendwann Scheidungskinder sind, weil irgendeiner der Ehepartner gesagt hat, ach, das mit der Pornografie oder dass mir die Karriere wichtiger war als deine Eltern, passiert halt mal. Ich will, dass meine Kinder irgendwann mal jemanden heiraten, der zu ihnen sagt, ich möchte, dass du der wichtigste Mensch in meinem Leben bist. Und ich will nicht, dass sich eine Gemeinde, unsere Kinder, eine Karriere, was auch immer dazwischen drängen. Ich glaube, auch wenn wir dieses Ideal vielleicht nie leben können, wenn wir es nie perfekt hinbekommen auf dieser Erde, dass es sich trotzdem lohnt, an diesem Ideal festzuhalten. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser Spannung um, die dann entsteht? 3 Gedankenanstöße dazu, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und es ist auch kein 3-Punkte-Plan, von dem man sagt, hey, mach das und dann das und dann das und dann funktioniert es. Einfach 3 Gedanken aus dem, was Jesus in den Evangelien sagt. Und das erste ist, schrei zu Jesus. Ich weiß, dass es Situationen in Familie, in Ehe, im Alleinsein gibt, die sind einfach nur, entschuldige mir das Wort, die sind einfach nur beschissen. Vielleicht hast du es selbst schon mal erlebt. Vielleicht steckst du gerade in so einer Situation drin. Vielleicht hast du es bei anderen gesehen. Mir ist es damals bei der Scheidung meiner Eltern so gegangen. Es hätte kein Plan funktioniert, kein 3-Schritt, kein 10 Schritte und so retten sie das. Ich konnte nichts tun und ich weiß nicht, ob irgendjemand hätte was tun können. Ich erlebe das gerade bei einem Freund von mir. Der hat vor 4, 5 Jahren geheiratet und seine Frau ist schwer psychisch krank. Und milde ausgedrückt ist ihre Ehe eine Katastrophe. Und ich weiß noch, als wir uns am Anfang dieser Zeit getroffen haben, da ging es ja auch schon nicht gut, da habe ich ihm immer noch Tipps gegeben. Da habe ich gesagt, hey, mach das doch so. Oder hier, habt ihr das schon versucht? Und wir haben uns jetzt 2 Jahre nicht gesehen und erst vor kurzem wieder getroffen. Mittlerweile sage ich da nichts mehr zu. Weil sich eigentlich nichts verändert hat, wenn ist es eher schlimmer geworden. Und das Einzige, was man noch machen kann, ist zu Jesus schreien. Und vielleicht zu sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich brauche dich jetzt. Es gibt solche Situationen, für die es keine Patentlösung gibt. Und das ist vielleicht wirklich das Einzige, was wir machen können, uns auf Jesus zu werfen. Das Zweite ist, entscheide dich zu lieben. Entscheide dich zu lieben. Das ist auch gegen den Trend unserer Kultur. Ja, wir glauben oft, dass Liebe zuallererst ein Gefühl ist und dass dieses Gefühl kommen kann und gehen kann. Aber die Bibel lehrt das, dass Liebe zuallererst eine Entscheidung ist. Ich kann mich dazu entscheiden, jemanden zu lieben. Du kannst in deiner Ehe, und das musst du manchmal auch, ich glaube sogar, das muss man regelmäßig, je länger man verheiratet ist, muss man sich immer wieder neu entscheiden, den Ehepartner neu zu lieben und wieder zu lieben. Und ihr Kinder, vielleicht merkt ihr das gerade, vielleicht seid ihr in so einer Phase drin, wo ihr den Eindruck habt, der letzte intelligente Gedanke meiner Eltern liegt 3 bis 5 Jahre zurück. Auch da kann man sich entscheiden zu lieben. Es gibt Menschen aus der Gemeinde, da muss man sich entscheiden zu lieben. Pastor oder irgendwie in der Gemeinde angestellt zu sein, ist in der Hinsicht ein einzigartiger Beruf. Als Arzt muss ich meine Patienten nicht lieben, ich kann sie einfach behandeln. Als Lehrer würde ich sagen, ich bin Lehrerkind, man kann sich entscheiden, ob man seine Schüler lieben möchte oder nicht. Aber als Pastor hast du keine Wahl. Ja? Du wirst vor eine Gruppe von Menschen gestellt, mit denen du vielleicht sonst, denen du sonst gar nicht begegnen würdest, und musst auf einmal freundlich mit ihnen umgehen. Das ist hier in Darmstadt total einfach. Ja? Aber es gibt Fälle und Orte, in denen ist das anders. Und ich erzähle jetzt ein Beispiel von Tim Keller, ein Pastor aus New York, weil ich niemanden in Verlegenheit bringen möchte. Ja? Er hat es erzählt, er hat in einer kleinen Gemeinde gearbeitet mit 150 Leuten in einem kleinen Ort. Und da war das so, hey, du wurdest hingesetzt und ab dem Moment musst du diese Menschen lieben. Ja? Das heißt, wenn jemand um 2 Uhr nachts mit dir sprechen wollte, klar, dann bist du hingefahren, hast mit ihm gesprochen. Wenn das Kind von jemandem abgehauen ist, dann hast du dich ins Auto gesetzt und hast das Kind gesucht. Wenn jemand krank war, bist du ins Krankenhaus gefahren und hast ihn besucht. Wenn jemand die Frau weggelaufen ist, dann hast du dich ins Auto gesetzt und hast geholfen, diese Frau wiederzufinden. Und er hat gesagt, ist ein fiktives Beispiel, nee, also nicht hier aus Darmstadt, ja. Und er hat gesagt, er hat ab und zu einen freien Tag genommen und dann hat seine Frau ihn irgendwann gefragt, sag mal, was möchtest du denn heute machen? Und er sagt so, hey, lass uns doch John und Mary Doe einladen. Und seine Frau hat ihn angeguckt und gesagt, warum in aller Welt willst du die einladen? Ey, jeder weiß, wie anstrengend die sind, was sie für Probleme haben. Du weißt, dass eigentlich niemand, nicht mal jemand aus der Gemeinde und schon gar keiner in der Stadt, die eigentlich mag. Und was er für sich in dem Moment gemerkt hat, er hat die beiden geliebt. Ja? Er hat mit ihnen Zeit verbracht, er hat ihnen geholfen. Und er hat gemerkt, wie das, was am Anfang nur ein Willensakt war, auf einmal sein Herz und sein Gefühl beeinflusst hat. Er hat gemerkt, ich mag die. Ich würde sogar in der Freizeit mit denen Zeit verbringen, weil das Freunde für mich geworden sind. Die sind mir ans Herz gewachsen. Ich glaube, dass man das kann. Ich glaube, dass das geht, sich zu entscheiden, Menschen zu lieben und dann dabei auch zu erleben, wie irgendwann das Herz, das Gefühl hinterherkommt. Ich glaube, ein Weg, um mit dieser Spannung umzugehen und immer wieder neu zu sagen, ja, ich möchte das Ideal, das Jesus gezeigt hat, ich möchte dem zumindest hinterherstreben, ist zu sagen, ja, ich entscheide mich zu lieben. Und das Dritte, und da finde ich diese Szene so stark, wo es die Freunde gibt, die ihren gelähmten Freund auf dieses Dach schleppen, das Dach aufdecken und ihn runterlassen zu Jesus. Ich glaube, das Dritte, was wir manchmal brauchen oder was wir vielleicht sogar oft brauchen, und ich fand es stark zu hören, ich wusste gar nicht, dass ihr Montag, Dienstag, dass es fast immer voll ist, das ist Wahnsinn. Sucht ihr Hilfe. Ich glaube, es gibt Situationen, aus denen kommt man nicht mehr selber raus. Und dann mache ich euch echt Mut, zu Heils zu gehen, vielleicht mit Liedmeiers zu sprechen oder zu gucken, wo kann ich Hilfe bekommen für meine Situation? Wo sind vielleicht Freunde da, die mir helfen können? Wo ist ein Hauskreis da, der mir helfen kann? Schrei zu Jesus, entscheide dich zu lieben und such dir Hilfe. Ich möchte uns Mut machen, an diesem Ideal für Familie und Ehe festzuhalten, auch wenn wir es auf dieser Erde vielleicht niemals erreichen werden. Ich weiß, wie groß die Versuchung ist, da Abstriche und Kompromisse zu machen. Und ich bin der Erste, der es tut und am liebsten tun würde. Aber ich glaube, wenn du Kinder hast, dann willst du, dass dieses Ideal für sie gilt und dass ihr Ehepartner sein Bestes gibt, um dieses Ideal zu halten. Und ich glaube, nichts anderes wünscht sich unser himmlischer Vater für uns und für seine anderen Kinder. Dass wir unser Bestes geben, die Mitglieder seiner Familie so gut es geht zu behandeln. Und ich kann mir gut vorstellen, ich meine, wahrscheinlich kriegt ihr auch Gänsehaut oder stellen sich die Nackenhaare auf, wenn man das hört, was Jesus sagt, ja, über Ehe, über Ehebruch, über Scheidung, dass man so denkt, hey Jesus, das geht doch nicht. Ja, weißt du, wie viele Hunderttausend oder Millionen Menschen dann dieses Ideal niemals erfüllen können? Was willst du denn mit denen machen? Was willst du denn denen tun? Und Jesus sagt, ich will denen gar nichts tun. Ich sterbe für sie. Manche von euch wissen das, ich sage das immer am Ende einer Predigt. Ich glaube, dass wir diese spannenden Situationen nur dadurch besser meistern können, wenn wir mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, was Jesus an diesem Kreuz für uns getan hat. Wenn wir dadurch entdecken, wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir dadurch entdecken, dass wir Teil von seiner Familie sind, dass wir seine geliebten Kinder sind. Ich kann jetzt aber auch verstehen, dass du vielleicht 16, 30 oder 45 bist und sagst, ja, prinzipiell glaube ich, dass das Jesus für mich gestorben ist. Und dass ich Gottes Kind bin, dass ich Teil seiner Familie bin. Aber was in der Welt habe ich eigentlich davon, wenn ich keinen Freund habe? Ja? Das ist ja jetzt nichts, was, wenn ich mal wieder die nächste Ablehnung kriege für so einen Flirt, den ich gehabt habe, wo ich jetzt sage, ach, was bin ich froh, dass ich Gottes Kind bin. Ja? Oder du fragst vielleicht, wenn meine Frau mich anschreit, soll ich mir in dem Moment dann vor Augen halten, wie groß Gott ist? Das ist ziemlich schwierig. Und das gebe ich zu, das ist kein Denken, das man mal eben so hat. Paulus sagt im Epheserbrief, vielleicht die einzige Möglichkeit, um diesem Ideal immer wieder nachzustreben, ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und nicht nur einmal, sondern sich immer wieder neu mit Gottes Geist erfüllen zu lassen. Und es gibt verschiedene Aspekte davon, wie das aussieht. Aber ein Aspekt davon ist, dass wir uns eben immer mehr bewusst werden, was dieses Kreuz bedeutet. Dass diese Liebe Gottes, die sich in diesem Kreuz ein für alle Mal gezeigt hat, für uns immer deutlicher wird. Und das ist ein Denken und eine Gewissheit, die muss langsam wachsen in uns. Dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und ich glaube, wenn das eingesunken ist, dann werden wir anders auf bestimmte Situationen reagieren. Ich gebe euch ein letztes Beispiel. Ihr merkt das, ich lese gerne und höre gerne Predigten von Tim Keller. Ich habe die meisten seiner Bücher gelesen. Ich war schon mal in New York in seiner Gemeinde. Und mittlerweile ist es so, ich bin da so drin, in der Art und Weise, wie er denkt. Wenn ich einen anderen Bibeltext lese, dann weiß ich, wie er darüber predigen würde. Ja? Ich weiß, was er wahrscheinlich dazu sagen würde. Und ich merke das, selbst wenn ich in einer neuen Situation bin, dann weiß ich so ein bisschen, klingt es ein bisschen komisch, aber was würde Tim Keller dazu sagen? Ja? Ihr kennt das. Ihr habt das vielleicht auch mit irgendeinem Autor, mit irgendeinem Menschen, der euch besonders nahe steht, dass ihr so ein bisschen wissen würdet, hey, wie würde der in der Situation reagieren? Wie würde er diese Situation sehen? Wie wäre das, wenn das, was Jesus für uns getan hat, wie er uns sieht und wie er über die aktuelle Situation, die wir gerade erleben, denken würde, wenn das so tief in unseren Gedanken ist, dass es in diesen schwierigen Situationen durchkommt? Wenn der Heilige Geist uns in diesen Situationen daran erinnert, dann weiß ich immer noch, und ich sage auch nicht, dass das dann leicht ist. Es ist schwierig, mit 16 keinen Freund zu haben. Aber wenn das in dem Moment durchsinkt, wenn der Heilige Geist dich in dem Moment daran erinnert, dass der Schöpfer des Universums sagt, ich finde dich wunderschön und du bist genauso, wie ich dich haben wollte. Ganz genauso. Dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, was irgendein 16-jähriger, pickelgesichtiger Teenie-Junge über dich denkt. Es zu ertragen, dass deine Frau dich anschreit, ist nicht leicht. Aber wenn dich der Heilige Geist in dem Moment daran erinnert, wie viel Geduld Jesus mit dir hat, kann man anders damit umgehen. Eltern sein, Kind sein, verheiratet sein, Single sein, ist nicht leicht. Und ich weiß, wie groß der Druck manchmal sein kann in den verschiedenen Situationen. Und es wird nicht leicht dadurch, dass man Christ ist. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns in bestimmten Situationen daran erinnern kann, wer Jesus ist und uns helfen kann, die Situation so zu sehen, wie Jesus sie beurteilt. Es gibt keine perfekten Familien, weil wir Menschen nicht perfekt sind. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, nach diesem Ideal, das Gott für Familie hat, sich immer wieder auszustrecken, auch wenn wir es hier auf der Erde vielleicht niemals erreichen können. Weil wir wissen, dass Jesus damit umgehen kann, wenn wir dieses Ideal nicht erfüllen. Jesus sagt nämlich nicht, wenn du das Ideal nicht erfüllst, dann tue ich dir dies oder das an. Jesus sagt, ich sterbe für dich. Oder ich bin für dich gestorben. Wir werden jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und ich glaube, dass das ein Weg sein kann, wie das, wie Jesus ist und was er für uns getan hat, neu in unser Denken einsickern kann. Wie das für uns nochmal ganz, ganz praktisch wird, dass Jesus für uns alle, die wir dieses Ideal nicht erfüllen, gestorben ist und uns nicht verurteilt, sondern annimmt. Lass uns miteinander beten. Wir bleiben sitzen dazu. Jesus, ich weiß, ich bin der Erste, der drauf und dran ist, das, was du dir eigentlich gedacht hast für uns, wie wir sicher und gut leben können, irgendwie kleiner zu machen, abzuschwächen. Und ich weiß, dass ich viele, viele Situationen verursacht habe, wo ich voll dazu beigetragen habe, dass Familie und meine Familie nicht perfekt ist. Und ich kenne das von mir und ich bete jetzt für uns alle, die wir in diesen Spannungen stehen. Manche mehr, manche weniger. Und manche sind vielleicht so verzweifelt, dass in der Situation, in der sie gerade drin stecken. Jesus, ich bete darum, dass du Hilfe schenkst. Ich bete darum, dass du uns immer wieder neu durch deinen Geist erinnerst, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst. Und ich bete echt darum, dass du uns das als Gemeinde schenkst, dass wir uns danach ausstrecken, uns immer wieder neu von deinem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und ich bete darum, dass du uns lehrst und das uns erklärst, wie wir das auch ganz besonders in diesen Situationen, die so schwierig sind, machen lassen können. Hilf uns bitte dabei und segne du uns. Amen.